wenn die Sonne scheint und über meinem Leben ein Hochdruckgebiet stabil ist, dann ist es leicht, Gott zu loben. Dann fällt es mir leicht, ihm Danke zu sagen für das, was mir im Leben passiert. Aber was ist, wenn ein Sommergewitter auf einmal die Ernte verhagelt? Was ist, wenn die Herbststürme kommen? Was ist, wenn ein plötzlicher Wintereinbruch dem, was so schön war, ein Ende setzt und alles, was bisher so einfach erschien, durcheinandergewirbelt wird? Wie finde ich dann noch die Worte, um mit Gott im Gespräch zu bleiben, ihn zu loben vielleicht sogar? Wie finden wir überhaupt Worte, um vor Gott das auszudrücken, was uns im Leben auch durcheinander wirft? Das Leben, wie sicherlich die meisten wissen, besteht aus Auf und Ab. Manchmal scheint es so, als wäre das Ab die größere Strecke. Ist dann das nicht ein Realitätsverlust des Glaubens zu sagen, Halleluja, ich lobe Gott, ich preise ihn für das, was mir passiert? Realitätsverlust, weil das, was ich glaube, das, was ich sage, vielleicht gar nicht mit dem in Deckung, in Übereinstimmung zu bringen ist mit dem, was mir aktuell passiert. David, der erste König von Israel, hat solche Situationen erlebt. Nicht nur einmal, viele Male. Er hatte Wegstrecken, wo es wirklich schwierig war. Und eines seiner Gebete, die uns überliefert sind in der Bibel, handelt davon. Psalm 31. Gebet in Bedrängnis. Und wie Sie gleich merken werden, wie ihr gleich merken werdet, ist dieses Gebet angesiedelt zwischen Klage und Zuversicht. Und da gibt es keine geradlinige Entwicklung innerhalb dieses Gebetes, sondern das wechselt miteinander ab. Wer seine Bibel dabei hat, den lade ich ein, mitzulesen. Wer sie nicht dabei hat, der kann ganz gelassen zuhören, vielleicht sich zurücklehnen, die Augen schließen. Ich lese den ganzen Psalm 31. Für den Chormeister, ein Psalm Davids. Herr, ich suche Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern, rette mich in deiner Gerechtigkeit. Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten, denn du bist meine Zuflucht. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Dir sind alle verhasst, die nichtige Götzen verehren, ich aber verlasse mich auf den Herrn. Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen, denn du hast mein Elend angesehen, du bist mit meiner Not vertraut. Du hast mich nicht preisgegeben der Gewalt meines Feindes, du hast meinen Füßen freien Raum geschenkt. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Vor Gram zerfallen mir Auge, Seele und Leib. In Kummer schwindet mein Leben dahin. Meine Jahre verrinnen im Seufzen. Meine Kraft ist ermattet im Elend. Meine Glieder sind zerfallen. Zum Spott geworden bin ich all meinen Feinden. Ein Hohn den Nachbarn, ein Schrecken den Freunden. Wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. Ich bin dem Gedächtnis entschwunden wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich höre das Zischeln der Menge, Grauen ringsum. Sie tun sich gegen mich zusammen. Sie sinnen darauf, mir das Leben zu rauben. Ich aber, Herr, vertraue dir. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand liegt mein Geschick. Entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Güte. Herr, lass mich nicht scheitern, denn ich rufe zu dir. Scheitern sollen die Frevler verstummen und hinabfahren ins Reich der Toten. Jeder Mund, der lügt, soll sich schließen. Der Mund, der frech gegen den Gerechten redet, hochmütig und verächtlich. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bereithältst für alle, die dich fürchten und ehren. Du erweist sie allen, die sich vor den Menschen zu dir flüchten. Du beschirmst sie im Schutz deines Angesichts vor dem Toben der Menschen. Wie unter einem Dach bewahrst du sie vor dem Gezänk der Zungen. Gepriesen sei der Herr, der wunderbar an mir gehandelt hat und mir seine Güte erwiesen hat zur Zeit der Bedrängnis. Ich aber dachte in meiner Angst, ich bin aus deiner Nähe verstoßen. Doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir um Hilfe rief. Liebt den Herrn all seine Frommen, seine Getreuen behütet der Herr, doch den Hochmütigen vergilt er ihr Tun mit vollem Maß. Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn. In diesem Gebet wechseln sich Klage und Zuversicht ab. Ich habe mal versucht, das bildhaft, also grafisch darzustellen, wie das aussieht, ein Gebet zwischen Klage und Zuversicht. Und welches Gewicht hat da die Klage? Welches Gewicht hat die Zuversicht? Das müsst ihr nicht lesen können. Es geht mir nur, dass ihr die beiden farblichen Blöcke seht drum. Ich habe in diesem Psalm markiert, was Klage und was Zuversicht ist. Zuversicht ist das Blaue, leider schlecht zu lesen. Ihr solltet es ja auch gar nicht lesen. Guckt euch nur mal diese farblichen Unterschiede an und wie das sich auch abwechselt. Aber da ist viel Klage drin. Und es kommt auch immer wieder. Das spiegelt vielleicht nicht nur in Davids Leben das Auf und Ab, sondern möglicherweise gibt uns dieser Psalm auch Worte, um in unserem eigenen Leben Auf und Ab zu beschreiben, vor Gott auszubreiten. Klage ist erlaubt. Am Anfang heißt es hier, für den Chormeister, ein Psalm Davids. Das heißt, David hat dieses Gebet freigegeben, damit es auch laut vorgelesen wird, damit es im Gottesdienst auch gebraucht wird, damit andere sich in dieses Gebet einklinken können. Er verleiht uns Worte, um auch zu klagen. Feinde. David spricht hier des Öfteren von Feinden. Und er hatte mit realen, sehr realen Feinden zu tun, die ihm ans Leben wollten. Nicht nur einmal, viele Male. Nun sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir solche Feinde wohl nicht haben. Aber vielen Geschwistern in anderen Ländern geht es heute genauso. Nicht, dass sie für andere Feinde sind, sondern dass andere ihnen Feind sind. Und dass sie Zuflucht suchen bei Gott, weil sie bedrückt werden, bedrängt werden, unterdrückt werden, verfolgt werden um seines Namens willen. Manches, was David hier in dem Psalm äußert, klingt uns vielleicht befremdlich, weil er sagt, seht euch das Ende an von denen, was passieren wird mit denen. Und man könnte vermuten, er wünscht ihnen Schlechtes. Aber ich glaube, auch aus solcher Rede können wir für uns heute in Deutschland was lernen. Zum einen ist da nämlich der Umstand, dass David mit Gott alles bespricht, was ihn bewegt. Das ist kein wohltemperiertes Gebet, kein Gebet, wo er genau abwägt, was kann ich jetzt vor Gott sagen, was sollte ich lieber nicht sagen, sondern das, was ihn bewegt, das breitet er vor Gott aus. Und dann ist es so, dass er nicht nur feststellt, ich selber habe Feinde, sondern er spricht auch ganz allgemein von den Gerechten, also von denen, die Gott gerecht gesprochen hat, weil sie zu Gott gehören, weil Gott sie erwählt hat, zu ihm zu gehören, dass er sagt, die Gerechten werden bedrängt oder der Gerechte wird bedrängt. Herr, handle du so, dass du ihm Raum verschaffst. Handle so, dass seine Feinde nicht gewinnen. Und das ist eine Frage auch an mich und an uns. Inwiefern geht uns das Unrecht eigentlich noch an, was andere erfahren? Bewegt uns das noch? Oder schalten wir nach den Nachrichten weiter zu einer Unterhaltungssendung. Wir lesen in der Zeitung von Christenverfolgung in Äthiopien oder in Nordkorea oder in Syrien. Was hat das mit uns zu tun? Das sind Geschwister dort, die bedrückt sind. Das Mindeste, was wir tun können, ist es, vor Gott auszubreiten und ihn für diese Geschwister um Hilfe zu bitten. Aber es ist noch ein anderer Aspekt. David nennt alles, was ihn bewegt. Inwiefern nenne ich Gott alles, was mich bewegt? Nicht, weil ich ihm alles erklären müsste. Gott weiß sowieso schon Bescheid. David sagt selber hier, du hast mein Elend angesehen, du bist mit meiner Not vertraut. Ich muss Gott nichts erklären. Gott weiß genau, wie es mir geht. Aber bin ich so offen dafür, ihm alles auszubreiten und auch zuzulassen, dass er dann an mir handelt? Feinde können auch ganz anders aussehen. Im übertragenen Sinn kann das vielleicht die Krankheit sein, die mich bedrängt, die mir Angst macht, die mich sorgt, die eigene oder die Krankheit von lieben Menschen. Feind kann mir das Leben in vielfältiger Weise werden, dass es mich bedrückt, sorgt, ängstet. Und dass mir das Leben vorkommt wie ein Tunnel, durch den ich gehen muss, aber am anderen Ende sehe ich noch kein Licht. Wir dürfen ein Gebet draus machen. Wir dürfen das alles vor Gott ausbreiten. Er weiß es schon, wir müssen ihm nichts erklären. Es geht darum, halte ich es ihm hin? Lass ich ihn handeln? David will seine Sache nicht selbst in die Hand nehmen, sondern er gibt es in Gottes Hand. Da ist es nämlich gut aufgehoben. Da ist es an der richtigen Adresse. Nochmal schwer zu erkennen. Wie gesagt, ihr sollt den Psalm nicht von da hinten hier vorne lesen. Aber Klage und Zuversicht sind umfasst von Gottes Namen. Am Anfang dieses Gebetes steht Herr. Und am Ende dieses Gebetes steht Herr. Das mögen unterschiedliche Übersetzungen vielleicht nicht wortgenau so bringen, am Anfang und am Ende, aber auf jeden Fall im ersten Satz und im letzten Satz wird Gott der Herr genannt. Herr, ich suche Zuflucht bei dir, so fängt David an. Und am Schluss ermutigt er seine Zuhörer oder Leser und sagt, euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn. Das ist wie eine Klammer um dieses ganze Gebet, am Anfang und am Ende. Aber wer ist dieser Herr überhaupt, von dem David hier spricht? Gottes Eigenname, so wie er im Hebräischen genannt wird, wurde wahrscheinlich niemals von den Juden selber ausgesprochen, weil Gott das Gebot gegeben hat, ihr sollt meinen Namen nicht missbrauchen. Deswegen sagten die Juden immer dort, wo in ihren heiligen Schriften der Gottesname geschrieben steht, sagten sie Herr. Herr ist ein, also Adonai im Hebräischen, Herr auf Deutsch, ist zum einen ein Begriff, der eine Autorität anzeigt. Dieser Herr hat wirklich was zu sagen. Der hat Macht. Dieser Herr hat alle Macht der Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und Herr ist auch ein Ehrentitel. Wir haben vorhin eben gerade das Lied gesungen, ich will dich anbeten. Herr ist beides, ist die Bezeichnung dessen, der wirklich alle Macht der Welt hat, im Himmel und erst recht auf der Erde. Und Herr ist die Bezeichnung als Ehrentitel, als ehrfurchtsvolle, als ehrfürchtige Anrede. Dieser Herr hat sich selbst vorgestellt dem Volk Israel. Ein Satellitenbild von der Halbinsel Sinai. Gott hat sich dem Mose vorgestellt und hat gesagt, du sollst in meinem Auftrag das Volk, was hier in Knechtschaft ist, was unterdrückt ist, sollst du rausführen in das Land, das ich dir zeigen, das ich ihnen zeigen und geben werde. Bekanntlich hat das dann hier ein bisschen länger gedauert. Aber
Das ist der Gott, der in Zeit und Raum gehandelt hat, der sich offenbart hat als der, der Ketten sprengt, der aus Knechtschaft erlöst. Die 10 Gebote werden, der Bundesschluss Gottes am Sinai und die 10 Gebote werden eingeleitet mit dem Satz, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist eine Zusage, eine Beschreibung dessen, was passiert ist, bevor irgendjemand auch für Gott nur einen Finger gerührt hätte von den Israeliten. Hat Gott gesagt, ich bin für euch, ich bin da. So hat er sich Mose vorgestellt. Ich bin der, ich bin da. Manche Bibelübersetzungen geben das wieder mit, ich bin der Seiende. Aber das klingt sehr philosophisch. Gemeint ist, ich bin der, der da ist, der schon immer da war und der da sein wird in alle Zukunft und der jetzt mitten in deiner Situation da ist. Ich bin der, der euch als Volk begleitet, der euch umfasst und trägt und an das Ziel bringt, was ich Gott für euch vorgesehen habe. Das ist derselbe Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und damit die Zusagen erfüllt hat, die er vor Jahrhunderten zuvor gemacht hat. Das ist der Gott, der in Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und alles, was uns unterdrücken will, alles, was uns kaputt macht, alles, was unsere eigene Schuld ist, dahin getragen hat ans Kreuz und uns frei macht. Dieser Auferstandene, der alle Macht der Welt hat und der Ketten sprengt, sowohl in der Geschichte eines ganzen Volkes als auch in meiner, in deiner Lebensgeschichte. Der, der alle Macht hat, dieser Herr, um diesen Herrn geht es. Und deswegen kann David, der diesen Herrn schon kennengelernt hat, auch zuversichtlich sprechen. Zwischen Klage und Zuversicht bewegt sich dieser Psalm, dieses Gebet. Und da heißt es in Vers 15 und 16, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das steht ziemlich genau in der Mitte dieses Psalms. Und David sagt, ich aber, Herr. Wo kommt dieses Aber her? In den Sätzen zuvor hat David lang und breit ausgebreitet, was ihn quält, was ihn ängstet, obwohl er genau weiß, dieser Herr ist allmächtig. Und dann sagt er, ich aber vertraue auf dich. Das ist das Aber des Glaubens. Auf der einen Seite das, was mich ängstet, was mir Sorgen macht, was mich niederdrückt. Auf der anderen Seite Gott. Und auf ihn vertraue ich, sagt David. Auf dich aber. Ich aber vertraue auf dich. Entgegen dem alles, was mich wegbringen will von dir, entgegen dem, was mich niederdrückt, was mir Sorgen macht, was mich fast verzweifeln lässt. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Hoffen könnte man übersetzen mit Vertrauen. Wir gebrauchen das Wort hoffen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir sagen, oh, ich hoffe, morgen gibt's wieder schönes Wetter. Das heißt so eher, ich wünsche mir das. Oder ich vermute mal. Oder wir sagen, ich hoffe, dass es dir gut geht. Das ist ein Wunsch. Um dieses Hoffen geht es nicht. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, ich weiß ganz sicher, dieser andere, dem ich das zusage, ich hoffe auf dich, dieser Gegenüber ist zuverlässig, vertrauenswürdig. David hofft nicht irgendwie, dass alles sich so fügen wird, sondern er hofft auf Gott. Er hat ihn als Gegenüber im Blick und mit Gott steht oder fällt alles. Aber weil Gott der Fels ist und die Burg, steht David auf festem Grund. Bei diesem Hoffen ist es wie mit einem Vertrauenssprung. Bin ich auf Sendung? Hört ihr mich noch so? Geht das? wer von euch schon mal Kind gewesen ist oder selber Kinder hat, kennt vermutlich diese Situation, dass das Kind auf einer Mauer entlang balanciert. Und auf einmal ist die Mauer zu Ende. Was nun? Und da stehen die Eltern, die Mutter oder der Vater, und sagen, komm, spring, ich fang dich. Was macht das Kind? Also, meine Schwester und ich, wir haben unterschiedlich auf so eine Aufforderung reagiert. Ich war so einer, der sagte, fängst du mich auch wirklich? Ja, ich fang dich wirklich. Komm noch näher, dann spring ich. Mein Vater kam näher. Und erst wenn er mir die Hände schon gab, bin ich auch gesprungen. Meine Schwester war ganz anders. Wenn die ans Ende der Mauer kam, egal ob Mutti oder Vati da waren, die sagte, fang mich! Bei diesem Hoffen, ich hoffe auf dich, Herr, geht es um einen Vertrauenssprung. Und keine Angst, wann auch immer ihr springt, Gott steht schon da. Der steht schon da und sagt, ich fange dich. Um solches Hoffen geht es hier. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Mein Gott. Wir sagen dazu im Deutschen, das ist ein besitzanzeigendes Fürwort. Mein Auto, mein Haus, mein Gott. Mein Zaubertrickgott, der alles macht, was ich von ihm will. Nein. So eben nicht. Dieses Mein ist kein besitzanzeigendes Fürwort, sondern dieses Mein ist ein Fürwort, was die Beziehung anzeigt. Ich stehe zu Gott in Beziehung, weil er Beziehung zu mir will und geknüpft hat. Mein Gott. Das ist ein Privileg, dass ich sagen darf, mein Gott. Weil er zuallererst schon längst auf mich zugekommen ist. Weil er schon vor allen Zeiten gesagt hat, ich liebe dich. Weil er vor allen Zeiten gesagt hat, dein Leben ist in meiner Hand. Vertrau dich mir an. Hoffe auf mich. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich habe hier die Luther-Übersetzung gewählt, weil die sehr ausdrucksstark diesen Satz formuliert. Wörtlich könnte man übersetzen, meine Zeiten, Plural, sind in deiner Hand, Singular. Meine Zeiten bedeutet alle Zeitpunkte meines Lebens, die waren und die sind und die noch sein werden. Mein ganzer Lebenslauf, mein Geschick, könnte man sagen, mein Schicksal ist in deiner Hand. Aber Schicksal nicht als etwas Unpersönliches, was auf mich zukommt, sondern mein Lebenslauf, der in deiner, in Gottes Hand ist. Und zwar steht der in deiner Hand. Die Hand Gottes ist in der Bibel eine Redeweise, die ausdrückt, mit dieser Hand führt er aus, was er will, was er sich vorgenommen hat. Nämlich Gutes für die, die ihm vertrauen. Mit dieser Hand führt er seine Allmacht aus. Und dann heißt es in demselben Vers noch, und das gehört jetzt dazu, errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Die meisten würden diesen Halbsatz gerne weglassen. Feinde, da redet man nicht gerne von. Ich habe schon versucht, deutlich zu machen, es geht nicht um konkrete Menschen, zumindest für uns hoffentlich meistens nicht. Aber das, was mich anfeindet im Leben und letzten Endes steht dahinter der, der mich von Gott wegbringen will. Der letzte Feind, so sagt es Paulus mal, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und der Tod gehört in den Bereich dessen, der gegen Gott ist. Der Teufel, Satan, nennt ihn die Bibel. Manche sagen, es ist eine antiquierte Vorstellung. Die Bibel sieht das anders. Da ist jemand, der Interesse daran hat, dass ich mich Gott nicht anvertraue. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Guckt mal, meine Zeiten sind in deiner Hand. Errette mich von der Hand meiner Feinde. Die Hand der Feinde, die Hand Gottes. Wer hat wohl die Oberhand? Es ist für David und für die ganze Bibel überhaupt keine Frage, wer die Oberhand hat, wer die Macht hat. Die Bibel gebraucht oft das Bild von Gott als dem Hirten, der sein Volk leitet, aber auch der den Einzelnen leitet. Ganz bekannt ist zum Beispiel Psalm 23, wo es auch um den Einzelnen geht. Der Hirte, für die damalige Zeit eine ganz normale Berufsbezeichnung, ein Bild aus dem Alltag, aus der Landwirtschaft, was jeder kannte. Und jeder weiß, Schafe sind gefährdet durch wilde Tiere. Nicht in Deutschland, da gibt es vielleicht mal einen verrückten Schäferhund oder einen verrückten Wolfshund. Aber in einer Gegend, wo es wilde Tiere tatsächlich gibt, sind die Schafe in Lebensgefahr, wenn sie nicht beschützt werden. Und sie sind in Gefahr, weil Diebe und Leute, die Lust haben auf Schaffleisch, auch drauf und dran sind, sich aus der Herde Schafe rauszuholen. Die Bibel schildert Gott als den guten Hirten seines Volkes und als den guten Hirten jedes Einzelnen. Und wenn ihr das Stichwort guter Hirte hört, fällt dem einen oder anderen wahrscheinlich schnell ein, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist derjenige, der das Schaf, das sich verirrt hat oder das verletzt ist, nicht weiter kann, das Schutz braucht, in seinen Arm nimmt, unter seine Fittiche nimmt, mit seiner Hand beschützt und zur Herde zurückbringt und dafür sorgt, dass es versorgt wird. Jesus selber als der gute Hirte hat sich so niedrig gemacht, dass er sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das war die unterste Dienertätigkeit, die man sich so vorstellen kann. Er selber hat sich erniedrigt für seine Jünger, für die, die ihm nachfolgen, für uns. Das war vor seinem Tod, direkt vor seiner Kreuzigung. Und das, was dann auf einmal als Ende des Weges erschien, war 3 Tage später, nämlich an Ostern, nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Etwas völlig Neues für die Jünger, die zunächst einmal an Karfreitag gedacht haben, mit dem Kreuz, mit dem Tod ist alles aus. Gottes Plan war toll, aber hat leider nicht funktioniert. Am 3. Tage ist Jesus aber auferstanden vom Tod. Er hat sich selber den Jüngern gezeigt und vielen anderen. Und das war der Startpunkt, oder soll ich sagen, der Durchstartpunkt zu einer Entwicklung, die die Jünger überhaupt nicht vermutet hatten. In Psalm 31, Vers 6 heißt es, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das ist eines der Worte, der letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. In deine Hände, in deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Und dann heißt es bei Lukas, und danach starb er. Jesus nimmt dieses Wort aus Davids Gebet und sagt, ich vertraue dir voll. Und direkt darauf stirbt er. Das heißt, es sieht aus, als wäre Gottes Plan gescheitert. Es sieht aus, als wäre das Vertrauen nicht gerechtfertigt. Denn was gibt es noch Schlimmeres als den Tod? Da ist der Lebensweg definitiv zu Ende. Vorhin hat Joachim aus Apostelgeschichte vorgelesen, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage lang den Jüngern klar gemacht hat, was es bedeutet, dass Gott sein Reich, seine Herrschaft ausbreitet. Den Jüngern müssen die Ohren geschlackert haben, weil auf einmal das, was Jesus ihnen an Horizont eröffnet hat, was völlig anderes war, als sie bis dahin gedacht hatten. Sie dachten, Jesus tritt auf als der Herr, der die Römer aus dem Land schmeißt und dann wird alles gut. Für unser Volk und für mein eigenes Leben. Und dann war der Weg auf einmal zu Ende. Und es ging völlig anders weiter, als die Jünger sich das vorgestellt hatten. Aber es ging so weiter, dass Gottes Herrschaft sich tatsächlich ausbreitet. Jesus hat viele Gleichnisse dazu erzählt, aber hätte es dieses Ereignis nicht gegeben, der Auferstehung, hätten die Jünger nicht angefangen zu begreifen, was das bedeutet, dass Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat. Wäre das nicht geschehen, dann hätten wir heute kein Neues Testament. Wir alle säßen heute nicht hier. Und wir könnten zwar hoffen, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, aber wissen könnten wir es nicht. Was dieses Ereignis aber anzeigt, ist, dass Gottes Wege noch ganz anders sind, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Und das bedeutet, für die Situation zwischen Klage und Zuversicht, dass Gott noch ganz andere Möglichkeiten hat, als ich mir vorstellen kann, wenn ich mitten in der Klage stecke. Wenn das Leben um mich herum brodelt und alles zusammenfällt, was ich versucht habe zu bauen, wenn das Leben aussieht wie ein Chaos, Gott hat alles in seiner Hand. Und damit komme ich nochmal auf etwas, was ich vorhin schon gezeigt habe. Dieser Psalm, dieses Gebet ist umfasst von Gottes Namen am Anfang und am Ende. David spricht zu dem, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Anfangsvers und Schlussvers sprechen von diesem Herrn. So, jetzt gibt es in unserer Sprache, in unserer Schriftsprache ein interessantes Phänomen. Wenn Anfangs- und Endbuchstabe eines Wortes stimmen, dann kann man es auch trotz dazwischen vertauschter Buchstaben lesen. Sowas haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Unser Gehirn ordnet das Durcheinander dazwischen sinngemäß zu. Der Anfangsbuchstabe und der Endbuchstabe, oder für euch so rum, Anfangsbuchstabe, Endbuchstabe, wenn die stimmen, dann setzt unser Gehirn das, was dazwischen durcheinander ist, richtig zusammen. Das funktioniert. Probiert es ruhig mal aus. Das ist für mich ein Bild geworden. Für unser Leben, für mein Leben. Weil nämlich Anfang und Ende meines Lebens von Gott selbst definiert wird, ist auch das Dazwischen. Und wenn es noch so durcheinander, noch so chaotisch ist, ist lesbar. Vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich weiß, was das Wort, ich weiß, was der Satz besagen will. Anfang und Ende wird von Gott selbst definiert. Das mag zwischendurch chaotisch aussehen, aber es ist lesbar. Anfang und Ende umfasst durch Gottes Hände. Verzeiht mir diesen Knuddelreim. Aber in Offenbarung 1 steht, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega sind ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Von A bis Z könnte man sagen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr. Der ist und der war und der kommt. Der Herrscher über die ganze Schöpfung. Gott hält dein Leben in seinen Händen. Anfang und Ende. Und wie chaotisch das zwischendurch auch mal aussehen mag, das ist lesbar. Weil Gott sagt, ich hab's in meinen Händen. Hoffe auf mich, vertraue mir. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.